Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Kabarettistin Sarah Hakenberg. Mein Name ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen. Sarah Hakenberg, wenn ich sage Kabarettistin, dann fehlt da noch ein Wort, denn Sie machen, wie Sie es selbst bezeichnen, literarisches Kabarett. Nun geben Sie in Ihrem Bühnenprogramm eine Art Erklärung, weshalb Sie Ihr Tun literarisches Kabarett nennen, nämlich weil Sie zuvor das Programm lediglich als Vorleseabend bezeichnet haben und niemand gekommen ist. Vorleseabend, das klingt wahrscheinlich ein bisschen zu trocken oder zu tröge. Literarisches Kabarett, sind das wirklich nur des Kaisers neue Kleider oder wie würden Sie selbst zu erklären versuchen, was literarisches Kabarett eigentlich ist?
Eine schwierige Frage zu Beginn.
So fangen wir an.
Also es ist so, dass literarisches Kabarett einfach natürlich eine unglaublich lange Tradition hat. Über 120 Jahre, 130 Jahre inzwischen. Und sich dieser Begriff natürlich immer sehr gewandelt hat. Und nichtsdestotrotz ist literarisches Kabarett, so wie Kabarett an sich eben auch, immer mit so einem gesellschaftskritischen, politischen Hintergrund verbunden, den ich aber nicht habe. Deswegen ist es bei mir schon so, dass es eine Bezeichnung ist, die eigentlich nicht passt. Ich habe sozusagen am Anfang vorgenommen, ich nenne das jetzt einfach so, wirklich so ein bisschen aus Marketinggründen, weil Vorleseabend einfach nicht funktioniert, vor allem nicht, wenn man gerne auf Kleinkunstbühnen spielen möchte. Und dann haben die Leute das aber auch irgendwie komischerweise so angenommen, was mir auch nur recht war, weil sich der Begriff Kabarett grundsätzlich so stark geweitet hat in den letzten Jahrzehnten, dass es dann plötzlich irgendwie scheinbar doch möglich war. Aber ich finde nach wie vor, dass der Begriff eigentlich nicht passt zu dem, was ich mache. Ich habe nur noch nichts Besseres gefunden.
Deshalb sagen Sie es ja auch dem Publikum vor Ihren Auftritten.
Genau. Ich entschuldige mich sozusagen dafür.
Für das, was Sie dann machen.
Genau. Genau.
Nun ist es aber so eine besondere Form. Auch das thematisieren Sie ja. Sie tragen die Texte vor und zwar lesen Sie sie vor.
Genau.
Unser Catchwort im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur ist auch die Vorleserin. Das ist ja eine ganz besondere Form, die Sie da machen. Sie sind früher auch bei Poetry Slams aufgetreten, dieser modernen Form des Dichterwettstreits.
Genau.
Da muss man vielleicht erst einmal sagen, was sind eigentlich Poetry Slams?
Also genau das, was Sie eben gesagt haben, die moderne Form eines Dichterwettstreits, das passt. Also es ist, ein bisschen genauer darauf einzugehen, ein Wettbewerb von meistens sehr jungen Leuten, die da mitmachen, oft in irgendwelchen Bars, Kneipen, oft keine großartigen Kleinkunstbühnen, dementsprechend auch günstiger Eintritt, oft spätabends am Wochenende. Es ist oft ein richtiges Event, sehr voll, weil es in letzter Zeit auch durchs Fernsehen so ein bisschen noch einen Hype bekommen hat. Und es sind dann so an die 10 Leute, die da mitmachen und die meistens ein Zeitlimit haben von 5 oder 10 Minuten. Und da dürfen sie dann ihren eigenen Text vortragen. Und oft ist es das Publikum dann, was entscheidet, also es ist eigentlich immer das Publikum, was entscheidet, wer zum Schluss gewonnen hat, wer den besten Text vorgetragen hat.
Das ist unheimlich populär seit geraumer Zeit.
Genau,
in ganz Deutschland gibt es diese Veranstaltungen. Wann haben Sie denn begonnen, sich dafür zu interessieren? Beziehungsweise wann kam Ihnen denn sogar die Idee, da mitzumachen?
Also ich habe damals in München gewohnt. Und die Münchner Organisatoren des Poetry Slams sind unglaublich ambitioniert. Und die haben damals schon, als ich angefangen habe zu studieren, 1999, haben die überall in der Uni ständig regelmäßig in den Vorlesesälen Flyer ausgelegt von diesem Poetry Slam. Und das heißt, wir Studenten haben, ob wir wollten oder nicht, ständig, es war wirklich präsent, wir haben ständig mitgekriegt, dass es diese Veranstaltung gibt. Und ich hatte auch eben so eine Ahnung, was es ist und dachte, ich muss da irgendwann mal hingehen und mir das angucken, hört sich interessant an. Habe ich aber nie geschafft. Und erst viel später, also 2004 muss es gewesen sein, habe ich dann angefangen auch zu schreiben, regelmäßig zu schreiben und hatte dann meine erste Kurzgeschichte, die eben sehr lustig war. Und dann ist mir das wieder eingefallen und dann dachte ich, ach ja, eigentlich wäre das doch jetzt mein Grund, da hinzugehen, kann ich nämlich auch gleich mitmachen. Und dann war ich auf dem ersten Poetry Slam meines Lebens. Na, stimmt nicht ganz, einen hatte ich schon mal in Wien gesehen, aber der Münchner, das war tatsächlich mein erster. Und habe dann auch gleich mitgemacht, bin sofort gezogen worden, weil also auch Glück, weil es oft, damals war es noch per Los, wurde entschieden, wer da überhaupt mitmachen darf.
Weil der Andrang so groß war.
Ja, doch, es läuft gut. Also in München läuft es super gut. Und dann stand ich da auf der Bühne und ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich habe sehr wohl gespürt, dass es sehr gut ankam und dann bin ich dabei geblieben.
Das haben Sie einfach so gemacht. Ich meine, das kostet ja auch ein bisschen Überwindung, sozusagen aus der Kälte heraus auf die Bühne zu steigen, sich auch der Entscheidung des Publikums zu stellen. Das ist ja eine sehr direkte Form.
Das stimmt. Also deswegen hatte ich, glaube ich, schon auch wirklich Schiss. Also ich weiß noch, dass meine Knie unglaublich gezittert haben. Die waren weich wie, oh ja, ja, ja. Pfannkuchen. Also das war schlimm. Aber nichtsdestotrotz ist das Publikum beim Poetry Slam ein sehr warmherziges Publikum. Die lachen sehr leicht, im Gegensatz zu dem klassischen Kabarettpublikum, die dann da mit verschränkten Armen sitzen. So, wir haben schon seit 30 Jahren Kabarett gesehen, junge Dame, jetzt zeigen Sie mal, was Sie können. So ist es dann nicht. Die sind sehr offen. Man braucht nur irgendwie einen leichten, feinen Witz machen und sie sind sofort da und lachen laut. Und deswegen, es wird einem dann doch auch leicht gemacht ein bisschen.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, das sind sehr viele junge Leute oder vornehmlich junge Leute, die da hingehen.
Genau.
Hat das vielleicht auch ein bisschen den Sinn oder den Zweck, dass man diese jungen Leute, die sich vielleicht, vorsichtig formuliert, sonst gar nicht so sehr für literarische Texte oder für Texte interessieren, dass die da auch interessiert werden dran?
Ja, also ich sehe ganz klar eine Entwicklung durch diesen Poetry Slam, dass tatsächlich ganz viele junge Leute dadurch eigentlich auf Literatur aufmerksam geworden sind. Ich mache ja Prosa. Poetry Slam war ursprünglich eigentlich eher Lyrik und das gibt es auch nach wie vor, ist nach wie vor sehr präsent. Es gibt sogar im Poetry Slam, so jung dieses Phänomen ist, gibt es bereits unterschiedliche Entwicklungen und die neueste ist eigentlich auch wieder viel mehr hin zur Lyrik, zum Gereimten. Das ist sehr faszinierend, was für junge Menschen da jetzt wieder anfangen, Reime zu kreieren und also das finde ich toll, sich wieder plötzlich für Heine zu interessieren und für Rilke. Also es hat durchaus einen positiven Nebeneffekt.
Ja, da würde ich gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Thema. Sie selbst, klar, sind bei Poetry Slam Veranstaltungen aufgetreten. Sie haben sogar einmal den bekannten WDR Poetry Slam gewonnen, 2008, glaube ich, war
genau,
das.
Genau, ja.
Mit einer Geschichte, glaube ich, die jetzt auch in Ihrem neuen Buch enthalten ist, leicht abgeändert.
Genau.
Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, auf Ihr Buch hinzuweisen. Das ist im Februar erschienen. Sarah Hagenberg, Knut, Heinz, Schorsch und die anderen. So der Titel. Dazu gibt es auch eine Audio-CD, auf der die meisten der im Buch enthaltenen Geschichten zu hören sind, beziehungsweise von Ihnen vorgelesen oder man müsste sagen, genauer vorgetragen werden. Denn das ist ja schon eine richtige Inszenierung, die Sie da auf die Bühne legen. Die CD ist ein Live-Mitschnitt aus dem Nürnberger Burgtheater vom September 2009. Buch und CD sind im Frankfurter Eichborn Verlag erschienen. Ihr Programm, Frau Hagenberg, das sollte man vielleicht noch ergänzen, auch weil es den Buchtitel Knut, Heinz, Schorsch und die anderen etwas vertieft, trägt den Untertitel Meine absurden Ex-Freunde und Ex-Liebhaber.
Genau.
So, jetzt kann Mann, also Mann mit zwei N, natürlich sich schon vorstellen, in welche Richtung diese Texte gehen. Obwohl Sie ja, wie Sie auf der Bühne immer wieder betonen, gar nichts gegen Männer an sich haben, was ja auch bei 206 im Buch aufgelisteten Ex-Liebhabern wenig glaubwürdig wäre.
Ja, eben, genau. Denke ich auch immer.
Denken Sie auch immer nicht. Also, es widerspricht sich eigentlich.
Ja, eben.
Kann man gar nicht auf die Idee kommen.
Genau.
Ne? Wenn man dann als Mann nach der Veranstaltung deprimiert die Veranstaltung verlässt, muss man sagen, na, das kann ja gar nicht sein.
Genau.
So ist es. Haben sich diese Geschichten eigentlich in der Vergangenheit sozusagen angehäuft? Also nicht die Ex-Liebhaber, sondern die Geschichten, die Texte selbst? Oder haben Sie sich für dieses Oberthema absurde Ex-Freunde irgendwann entschieden und dazu entsprechende Texte verfasst?
Es war so, dass ich sehr früh bereits beschlossen habe, ich will meinen eigenen Leseabend haben. Also ich habe irgendwie angefangen mit der ersten Kurzgeschichte. Es ging definitiv nicht um Ex-Freunde. Dann kam die zweite, dann kam die dritte. Das war dann schon, glaube ich, die erste Geschichte. Das war dann, glaube ich, schon Knut oder ich weiß gar nicht mehr genau, welche ich als erste geschrieben habe. Da ging es dann schon um einen Ex-Freund und die kam eben sehr gut an. Und dann hatte ich eine Idee für einen zweiten Ex-Freund. Dann habe ich die auch geschrieben. Und dann kam, glaube ich, bereits nachdem ich erst zwei oder drei Ex-Freund-Geschichten hatte, die Idee, auch eigentlich, wenn ich sowieso gerne ein ganzes Programm einen ganzen Abend lang lesen möchte, dann würde sich das doch anbieten, dass die Geschichten irgendwie thematisch zusammenhängen. Jetzt habe ich schon zwei, drei Geschichten über Ex-Freunde, dann schreibe ich doch einfach noch ein paar weitere dazu. Mhm. Also es war tatsächlich nicht erst ganz, ganz viele Ex-Freund-Geschichten und dann das Programm, sondern es war umgekehrt. Es waren wieder mal marketingtechnische Gründe, dass ich gedacht habe, auch davon habe ich schon zwei, drei. Dann hänge ich einfach noch ein paar dran und dann habe ich ein schönes Thema.
Ja, wir entmythologisieren die Dichtung heute.
Es tut mir leid. Ja.
Wir sind hart an der Realität. Also das heißt, Sie haben beim Schreiben direkt schon ans Vorlesen, Vortragen gedacht.
Genau, auf jeden Fall. Ja.
Wie funktioniert das dann beim Schreibprozess? Lesen Sie sich das, was Sie schreiben, gleich laut vor oder schreiben Sie den Text erst einmal runter sozusagen und er wird später dann noch einmal überarbeitet hinsichtlich des Vortragens?
Nee, es funktioniert gleichzeitig. Also ich schreibe einen Absatz oder ich schreibe oft so ein Gerüst für eine Geschichte, so erstmal so ein bisschen oder so ein Brainstorming. Da sind dann natürlich auch noch nicht annähernd so viele Pointen drin, wie es dann in der Endform dann ist. Und die Geschichte ist auch natürlich noch nicht so stimmig, wie sie dann ganz zum Schluss sein wird. Und dann lese ich mir sie erstmal vor. Und da höre ich dann oft schon selber so, nee, da ist es zu lang und da ist es irgendwie noch zu langweilig oder da zieht sich's. Also es ist ganz faszinierend, weil Literatur als Form an sich dementsprechend ja auch eine prosaische Form ist. Das heißt, es darf Nebenhandlungen geben. Ich habe den Zauberberg von Thomas Mann zum Beispiel geliebt. Den meisten ist der viel zu langatmig. Passagen, wo viel zu wenig äußere Spannung existiert. Ich liebe das an der Literatur, dass die eben genauso langatmig sein darf. Sobald man aber Geschichten schreibt zum Vorlesen, ist das ganz gefährlich. Da muss man einfach von weg. Und ganz vor allem dann, wenn man das auch noch auf Kabarettbühnen vorlesen möchte, wo die Leute gewohnt sind, dass sie auch zwischendrin einfach lachen dürfen, können, müssen. Das heißt, da wird dann ganz böse gekürzt. Und da darf die Geschichte auch nicht so mehrdimensional sein und kompliziert. Auch die Sätze dürfen nicht so kompliziert sein, wie das bei Literatur, wenn man Bücher liest, leise liest, ja eigentlich oft was ganz, ganz Tolles ist. Sondern das muss dann irgendwie einfach und schlicht, sonst wird das Zuhören kompliziert.
Da spricht auch die Literaturwissenschaftlerin, höre ich gerade.
Ja, vielleicht.
Ja. Wenn Sie auftreten,
ja.
Sie erleben ja auch die Reaktion des Publikums. Hat das dann auch noch einmal Einfluss auf den Text? Das heißt, wenn Sie beispielsweise merken, eine Pointe, die kommt gar nicht so an, schärfen Sie das nochmal, ändern Sie das nochmal?
Ja, auf jeden Fall. Das ist also immer wieder faszinierend. Ich habe jetzt erst neulich gehört, dass das anderen Kollegen auch so geht. Da war ich irgendwie sehr dankbar, weil ich immer dachte, ich bin die Einzige, die das nicht hinkriegt. Es ist unglaublich schwierig, wenn man lustig sein möchte, auf der Bühne einzuschätzen, was tatsächlich für das Publikum lustig ist und was nicht. Die schreiben eine Geschichte und ich denke, wow, also der Satz, der wird die Leute so zum Lachen bringen, der wird so unglaublich witzig sein und da kommt überhaupt keine Reaktion. Und dann kommt der nächste Satz und da dachte ich, das ist einfach nur ein Satz, der irgendwie die Handlung weitertreibt und genau dieser Satz bringt die Leute dann so zum Lachen. Und ich kann es tatsächlich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals lernen werde. Ich habe mir nur von älteren Kollegen sagen lassen jetzt eben, dass es sich eigentlich nie wirklich lernen lässt und dass es auch ihnen immer wieder passiert, dass sie sich da täuschen. Deswegen auf jeden Fall, Geschichten müssen dann irgendwann mal vorgetragen werden, auch wenn mir das erste Mal immer unglaublich schwerfällt, weil ich eben noch überhaupt nicht einschätzen kann, inwieweit die Geschichte ankommt oder nicht. Und dann wird sie daraufhin nochmal geändert und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann steht sie dann.
Das ist ein Work in Progress, gewisserweise. Mit der Erfahrung, die Sie machen auf den Bühnen, das hat nochmal Einfluss auf den Text. Doch eine ganz interessante Arbeitsweise im Grunde, auch von der Textform her, dass die Vortragsform auch den Text sehr stark konstituiert.
Genau, auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht auch eine Frage nochmal zum Publikum. Mhm. Das ist ja eine ganz spezifische Form auch, wie gesagt, die Reaktion des Publikums. Wie arbeiten Sie da? Gucken Sie sich dann bestimmte Leute raus, wie die reagieren?
Nee, das funktioniert nicht so, weil es ist ja so, das wissen ja auch die wenigsten Zuschauer, aber wenn man auf so einer Kleinkunstbühne steht, dann sind da ja immer unglaublich viele Scheinwerfer, die auf einen gerichtet sind. Und das Publikum sieht einen sehr gut und man denkt dann oft, wenn man im Publikum sitzt, ach ja, und die sieht uns ja auch, stimmt aber nicht. Ich sehe da einfach nur schwarz. Meistens. Und oder irgendwie so Silhouetten, aber mehr auch nicht. Man kann es natürlich schon so ein bisschen fühlen, so hinten links, da kommt irgendwie ganz viel Energie zu mir rüber und vorne rechts irgendwie so, nee, die mögen das irgendwie nicht. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Also es geht eher wirklich darum, wie reagiert die Masse, ja, als irgendwie Einzelne.
Reaktion vom Publikum. Sie nehmen das auf, verarbeiten das. Nun ist das Publikum ja sehr unterschiedlich. Sie touren
ja,
durch ganz Deutschland.
Ja.
Und
ja,
wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer pietistischen Region auftreten würde, kämen vielleicht einige Pointen nicht so an wie in einer, im Rheinland zum Beispiel.
Ja.
Können Sie das einschätzen oder ist das schwierig, dann auch die Reaktion daraufhin zu beziehen?
Ja, es ist, also deswegen ist es tatsächlich richtig, dass man jetzt, wenn man gerade eine Geschichte ausprobieren möchte, sie vielleicht nicht gerade irgendwo in Norddeutschland ausprobieren sollte.
Gut, dass wir hier in Frankfurt sitzen.
Genau. Also es ist so, ja, wobei ich auch festgestellt habe, dass auch die Frankfurter jetzt scheinbar nicht so die Menschen sind, die so sofort gleich lustig, spritzig aus sich herauskommen. Also hätte ich tatsächlich erwartet eher. Ist aber nicht so. Es stimmt, also die Klischees stimmen. Der Norden ist schwieriger zu kriegen, was offene, klare Reaktionen angeht, als zum Beispiel direkt am Rhein in Köln. In Köln ist es einfach leicht. Und dann gibt es aber noch was Zweites, was dazukommt, was man auch wirklich nicht unterschätzen darf. Das ist sein eigener Lokalkolorit. Also ich spreche ja so ein bisschen westfälisch. So, also ich spreche eigentlich sehr Hochdeutsch. Aber wenn man denn irgendwas raushören möchte, dann ist es Westfalen. Und normalerweise sagt man über die Westfalen, gerade über die Ostwestfalen, die sind unglaublich schwierig so zu kriegen. Also wir sagen immer gerne, ich habe sie gekriegt. Das bedeutet dann so, die waren bei mir und die haben gelacht. Die sind irgendwann aus sich rausgekommen. Und über die Ostwestfalen sagt man eben, ja, nee, die sind ganz, ganz, ganz schwierig. Darf man sich nicht wundern, bis die bis zum Schluss überhaupt nicht lachen. Das heißt bei denen nichts. Das ist bei mir anders, weil die, glaube ich, einfach rausspüren oder raushören, dass, also zumindest meine Eltern daherkommen und dass da irgendwie eine geheime Verbindung zwischen uns besteht. Und dann kriege ich die tatsächlich viel leichter als zum Beispiel die Bayern, die sofort denken, was spricht die denn da so Hochdeutsch? Will die uns belehren oder was? Und dann ist es schwieriger. Also tatsächlich ein Dialekt, also bei mir ist es ja jetzt kein Dialekt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bayerisch sprechen würde auf der Bühne würde mir das in Bayern so viel nützen, um mein Publikum gleich von Anfang an irgendwie dahin zu kriegen, dass sie mich mögen.
Ich habe es schon erwähnt vorhin, Sie haben auch neuere deutsche Literatur studiert.
Ja.
Sie wollten ursprünglich mal auch Schauspielerin werden.
Ja.
Das, was Sie jetzt machen, ist ja eigentlich eine Verbindung von beiden.
Ja, stimmt. Ja. Ja,
fühlen Sie sich da ganz zu Hause?
Absolut. Absolut. Ich wollte auch, haben Sie jetzt vergessen, ich wollte auch mal Dozentin werden.
Also Sarah, ja. Hagenberg wollte auch mal Dozentin werden.
Also ich habe das ja eben, im Gegensatz zu vielen meinen Kollegen, habe ich das ja auch alles zu Ende studiert. Ich habe ja auch Theaterwissenschaft studiert und Philosophie. Also ich habe ja ganz viel studiert und es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das Studium war toll. Und da war ich auch einfach gut drin, warum auch immer. Es ist mir leicht gefallen und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, okay, dozieren bedeutet ja normalerweise auch in erster Linie forschen. Und bei mir war es aber immer so, dass ich mir dachte, nee, ich will dozieren. Und das ist ja auch schon wieder fast so ein bisschen Bühne, nur dass die Inhalte natürlich andere gewesen wären. Aber damals schon in der Uni Referate zu halten, oh, das habe ich geliebt.
Also Publikum ist wichtig für Sie.
Ja, Publikum war schon immer.
Ja.
Habe ich schon mit 3 rausgekriegt, glaube ich.
Jetzt besteht Ihr Bühnenprogramm nicht nur aus vorgelesenen Texten, sondern auch aus Liedern.
Mhm.
Hat sich das erst mit dem Konzipieren Ihres Bühnenprogramms ergeben? Oder war das von Anfang an klar, dass da auch Musik rein muss?
Nee, es war es interessanterweise überhaupt nicht. Obwohl ich ja, das haben wir vorhin auch vergessen, Musikerin war, wollte ich ja auch irgendwann mal werden. Also ich war ja am musischen Gymnasium, bevor ich dann angefangen habe zu studieren. Und das war die Zeit, in der ich ganz, ganz, ganz viel Klavier gespielt habe und irgendwie schon klar war, auch wenn ich ganz gut bin, aber es war klar, so es reicht vielleicht für ein Schulmusikstudium, also dafür reicht es bestimmt, aber für ein Klavierstudium reicht es im Prinzip nicht. Da brauche ich nicht nur 3 Stunden üben, sondern da muss ich dann 10 Stunden üben und das war mir dann einfach doch zu viel. Da war damals wirklich klar, ich will Musik machen. Und dann bin ich aber eben durch mein Studium komplett davon weggekommen und habe dann angefangen, Geschichten zu schreiben und habe das auch irgendwie völlig vergessen, dass da ja irgendwie die Musik auch noch so in mir schlummert. Und dann bin ich hingewiesen worden, vor allem von meiner Familie, meine größten Fans nach wie vor sind und auch von Freunden, die gesagt haben, Mann, Sarah, du machst doch auch Musik, du kannst es doch, du spielst doch Klavier, du kannst singen, schreib doch mal Lieder, das würde das Ganze so auflockern.
Stichwort Musik, Sie haben uns 3 Musiktitel mitgebracht und beginnen wollen wir mit Element of Crime.
Sehr gerne.
Welchen Titel hören wir denn da?
Finger weg von meiner Paranoia, ne?
Sagt, dass ich bekloppt bin, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Und 2 schon ihm beim Halten zu.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Am Mikrofon ist Thomas Plaul. Mein Gast heute die Vorleserin und Kabarettistin Sarah Hakenberg. Wir haben im ersten Teil über die Kunstform des literarischen Kabaretts oder des Vorlesens und Poetry Slams gesprochen. Frau Hakenberg, im Zusammenhang mit Ihnen gibt es da auch noch eine Veranstaltung, die heißt Kabarett Bundesliga. Und da wird am Ende des Spieljahres sogar ein richtiger deutscher Kabarettmeister gekürt. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Kabarett-Bundesliga, wie funktioniert das?
Ja, also das ist wie Poetry Slam auch wieder ein Wettbewerb, diesmal aber im Großformat. Es sind insgesamt 18 Kabarettisten, die da mitmachen. Die spielen in ganz Deutschland das ganze Jahr über verteilt in wirklich großen Theatern, die sich da bereit erklärt haben, da eben teilzunehmen. Das sind dann die Wühlmäuse in Berlin oder der Schlachthof in München. Das Unterhaus in Mainz, also wirklich tolle Häuser.
Etablierte Häuser.
Wirklich tolle Häuser. Das findet dann statt in Duo-Abenden. Das heißt, man hat nur eine Dreiviertelstunde seines eigenen Programms. Und dann gibt es einen zweiten Kabarettisten, gegen den man dann spielen muss, soll, darf. Und dann entscheidet das Publikum am Ende, wer denn jetzt der Bessere war.
Und der geht in die nächste Runde? Ist das ein K.O.-System oder wie hat man
Und nein, sondern es ist tatsächlich wie Bundesliga. Es muss jeder gegen jeden spielen und es gibt eben Punkte. Das Publikum darf 10 Punkte verteilen. Und wenn Sie sagen, diese beiden Künstler, und das ist meiner Meinung nach eigentlich fast immer der Fall, sind überhaupt nicht zu vergleichen, weil es so unterschiedlich ist, was sie machen, dann können die auch 5-5 geben und somit haben beide gewonnen.
Gewonnen sozusagen.
Ja, genau.
Also ein bisschen anders wie bei der Bundesliga im Fußball. Da werden nur 3 Punkte vergeben oder 1 Punkt, je nachdem.
Genau.
Gibt es klare Abgrenzungen.
Ja, das stimmt. Ja,
und wer am Ende die meiste Punktzahl Punkte versammelt hat,
der hat dann gewonnen.
Was erwartet man da? Eher so Kabarett oder eher Comedy-Formate?
Ja, also es ist so, dass ganz oft das Publikum danach sagt, ja, das war schon sehr schön, Frau Hakenberg, was Sie da gemacht haben. Aber das ist ja kein Kabarett. Deswegen haben wir dem anderen mehr Punkte gegeben als Ihnen. Also eigentlich finde ich, wenn man sowas ins Leben ruft, dann müsste eigentlich, also das wäre zumindest mein Anspruch an die Sache, dann auch der gewinnen, der einfach die meiste Qualität an den Tag legt. Und so ist es aber definitiv nicht. Also punkten tut politisches Kabarett, weil Leute, die in eine Kabarett-Bundesliga gehen, einfach auch politisches Kabarett erwarten. Oder eben wirklich deftige Comedy, die eine Pointe an die nächste reihen, weil die Leute sich dann ablachen und ihnen das dann auch wieder gefällt. Also das sind so die beiden Formen, mit der man, wenn man denn gerne gewinnen möchte, punkten kann.
Bleiben wir mal bei dem Thema, finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja seit etwa 2-3 Jahrzehnten schon ein scheinbar stetig wachsendes Angebot, ja sagen wir ein komischer Kleinkunst. Also vom Kabarett über Comedy bis hin zu anderen Darbietungsformen, die auf irgendeine Weise lustig sind. Frau Hagenbach, gibt es für Sie eine Erklärung, wieso es seit 2-3 Jahrzehnten solch einen Boom an Komik- und Comedy-Formaten gibt? Lässt sich das auf irgendetwas beziehen in unserer Gesellschaft?
Also das Interessante ist, dass ich den Eindruck habe, es geht gerade schon wieder zurück. Ich habe den Eindruck, dass, komische Kleinkunst, finde ich, gab es ja schon immer. Also auch die absoluten Anfänge von Kabarett waren schon komisch. Aber es war eben noch ein viel subtilerer Humor, ein hintergründiger Humor. Und es stimmt, dass dann eben irgendwann Comedy kam. Und Comedy kann sicher auch sehr gut sein, ja. Aber sie wird eben so gleichgesetzt inzwischen mit dem, was man im Fernsehen sieht. Und das ist oft einfach überhaupt nicht mehr gut. Und es gibt ja auch, also das ist ja immer so schwer zu sagen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Und ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt, dass man sagen kann, dass Comedians sich gerne einfach kleiner machen und dümmer als sie sind, so in ihren Figuren, und Kabarettisten oft viel schlauer machen, als sie eigentlich sind. Und das hat aber zur Folge, dass der Humor dann nichtsdestotrotz oft ein bisschen subtiler wird oder hintergründiger. Und dieser Boom, dieser schnellen Witze, dieses Comedy, diese eine Pointe an die nächste und wirklich platte Klischees aneinander rein. Ich habe den Eindruck, es ist gerade wieder, es kam eben auch mit den Privatsendern. Die Privatsender kamen und Comedy kam. Und ich habe den Eindruck, die Leute können es inzwischen nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Es gibt zu viel Comedy, die sehen alle irgendwie gleich aus. Die machen alle irgendwie, die machen auch alle die gleichen Witze inzwischen. Ja. Und es ist wieder am Abflauen. Und gerade durch diese Poetry Slam Bewegung, die natürlich auch, ich bin auch komisch, ich bin auch lustig, aber ich reihe nicht eine Pointe an die nächste. Bei mir muss man auch mal einen ganzen Satz lang, einen Absatz lang zuhören, um dann die Pointe, die dann ganz zum Schluss kommt, überhaupt verstehen zu können. Und ich habe den Eindruck, dass momentan Kleinkunst eher wieder in die Richtung geht.
Es gibt
eher
so eine Übersättigung wahrscheinlich.
Ja. Ich habe den Eindruck, es ist wirklich eher gerade wieder, wir wollen wieder subtiler, wir wollen wieder ein bisschen ernsthafter. Man kann auch mal ertragen, wenn mal irgendwie ein Part in einem Kleinkunstprogramm einfach überhaupt nicht lustig ist, sondern einfach nur nachdenklich. Ich habe den Eindruck, es geht wieder eher in diese Richtung.
Sie haben vorhin schon erwähnt, dass auch die Poetry Slams, da gibt es wieder Lyrik verstärkt. Denn das war ja auch auffällig, dass in den Poetry Slams dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die komischen, die witzigen Texte einfach viel stärker vertreten waren als zum Beispiel besinnliche Texte.
Ja,
dabei gibt die Poetry Slam selbst, gibt das ja gar nicht vor, komisch sein zu müssen.
Das ist
aber
wahr.
Es ist irgendwann mal doch, war es sehr dominant gewesen.
Das stimmt. Das ist allerdings, glaube ich, ist ein anderes Phänomen. Denn Poetry Slam kommt ja ursprünglich aus Amerika und da ist es nach wie vor eine sehr ernsthafte Form, so das, was man alles Schreckliches in der Gesellschaft erlebt. So, wir sind arm, wir kommen aus dem Slum, das irgendwie zu verarbeiten. Und das ist auch in den meisten Ländern nach wie vor so.
Nun gibt es ja in Deutschland eine ganz wunderbare und eigentlich auch wunderliche Institution, die Kleinkünstlern eine Art Forum bietet, sich und ihre Programme vorzustellen. Das ist die sogenannte Internationale Kleinkunstbörse in Freiburg, im Breisgau. Was passiert denn da?
Ja, also die Freiburger Börse ist eine Veranstaltung, die meisten Künstler überhaupt nicht mögen, weil es im Prinzip so ein bisschen Viehmarkt ist. Man darf sich da dann, wenn man denn überhaupt Glück hat und einen Kurzauftritt bekommt, für den man dann nicht Geld bekommt, sondern Geld bezahlen muss, darf man sich dann da also präsentieren zwischen 10 und 25 Minuten. Und da ist dann reines Fachpublikum. Das heißt, das sind nur Veranstalter aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, die dann da ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammenstellen und dann da mit Rotstift sitzen und beschließen, meistens oft innerhalb von einer oder zwei Minuten, wollen wir diesen Künstler jetzt oder nicht? Und also für die meisten ist es ein sehr schwieriges Ding an sich, also so dieses, ich muss da jetzt auftreten und daraufhin werde ich gekauft. Ich hatte da vor über einem Jahr einen total tollen Auftritt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Veranstalter mir von vornherein sehr wohlgesonnen waren und ich danach gebucht worden bin wie nie zuvor. Und ich mag's. Also ich unterscheide mich da von den meisten. Ich finde es toll da.
Ja. Ja, für die Künstler, das muss man ja sagen, so schwierig das auch sein mag, in dieser kurzen Zeit einen Teil ihres Programms darzustellen, ist es ja aber auch eine gute Gelegenheit,
ja,
sich zu zeigen, nicht?
Na
wenn
klar.
Das so zentral zusammengefasst wird.
Es ist eben so, als Künstler, man muss eben in irgendeiner Form auffallen, um gebucht zu werden. Und es bringt dir alles nichts. Man kann ja noch so toll sein, wenn niemand auf einen aufmerksam wird, dann kann man damit kein Geld verdienen und dann wird das irgendwann sterben. Und da ist natürlich Fernsehen eine riesige Chance. Und bei meiner leisen Form, die ich aber habe, ist das Fernsehen nicht so wirklich interessiert. Da war für mich diese Börse einfach Gold wert.
Jetzt sagen Sie, die Leute, die dorthin gehen, das sind die, die die Bühnen auch bespielen, die buchen dann die Künstler ein. Kriegen Sie in Freiburg auch direktes Feedback? Kommt da jemand und sagt, oh, das war ganz klasse, sie möchte ich haben? Oder jemand kommt vielleicht sogar vorbei und sagt, um Gottes Willen, ich
nehme sie
lieber nicht.
Ja, hatte ich auch. Also zum Glück hatte ich ja wirklich ein total positives Feedback. Das hat mich auch sehr gefreut. Aber es ist tatsächlich, also ich habe nicht zu mir persönlich, aber zu meiner Agentur. Zu Künstlern selber sagen sie selten was. Also gerade negativ. Aber zu Agenturen dann schon. Und dann ist prompt eine Frau, die eigentlich schon meine Vorstellung gebucht hatte, ist zu meiner Agentur gekommen und hat gesagt, also sie würde gerne jetzt das wieder zurücknehmen. Sie würde gerne.
Nachdem sie so gehört
ja,
hat?
Ja, genau. Ja, sehr lustig.
Also es kann auch, der Schuss kann auch nach
hinten
losgehen.
Ja, kann, absolut klar. Und ich meine, bei mir, ich kann das jetzt so lustig erzählen, weil eben einfach ich so wahnsinnig viele positive Rückmeldungen gekriegt habe und es ein Einzelfall war. Aber es ist eben, und das ist das Gemeine in Freiburg, es kann wirklich passieren, dass du da auftrittst und aus irgendwelchen Gründen verschwören sich die Veranstalter und sagen, nee, das gefällt mir nicht. Und dann bist du einfach jahrelang weg vom Fenster.
Zum Thema Feedback oder Kritik, das ist ja bei Künstlern tatsächlich immer ein schwieriges, sensibles Thema.
Natürlich.
Und in einer ihrer Bühnennummern, die auch auf der CD zu hören ist, zitieren Sie einmal eine FAZ-Kritik, die eine, sagen wir mal, nicht so positive Anmerkung zu Ihren Kurzgeschichten enthält. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, Sie haben es ja auch schon gesagt, in der Regel ist die Kritik Ihrer Bühnenprogramme absolut positiv.
Ja.
Wie wichtig nehmen Sie solche Kritiken eigentlich?
Leider schon noch viel zu wichtig. Da haben mir meine älteren Kollegen einfach was voraus, die inzwischen da überhaupt nicht mehr drauf achten. Und man sollte auch einfach überhaupt nicht drauf achten, weil eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig. Aber es ist nach wie vor so, wenn ich eine positive Kritik lese, dann freut mich das einfach. Und wenn ich eine negative lese, was aber eben zum Glück wirklich nicht oft vorkommt, aber das finde ich dann schlimm. Das ist leider so.
Ist es so?
Ja.
Können Sie das irgendwie konstruktiv nutzen, dass Sie, wenn die Kritik gut ist, also gut im Sinne, selbst wenn sie negativ ist, aber wenn sie nachvollziehbar ist, können Sie das aufnehmen? Können Sie sagen, ups, gut, das nehme ich auf?
Das kann ich schon, aber das ist dann eben eher eine Kritik, die, glaube ich, selten in der Zeitung wird, weil ich glaube, konstruktiv Kritik zu bringen als Literaturkritiker ist unglaublich schwierig, sondern es passiert dann tatsächlich eher durch einen persönlichen Kontakt. Also die besten Kritiker sind nach wie vor meine Freunde, meine Familie. Klar, dann nehme ich das auch gerne auf und dann verändere ich da auch was.
Sie tragen Ihre Texte erst einmal Ihren Freunden, Ihrer Familie vor? Ist das so ein Indikator, wie es läuft?
Ja, oft. Mache ich sehr gerne, bevor ich damit ganz rausgehe, immer irgendjemanden vorher nochmal mit zum Lesen geben oder vorlesen, ja.
Vielen Dank erst einmal, Sarah Hakenberg. Kommen wir zu unserem zweiten Musiktitel. Sie haben uns etwas Französisches noch mitgebracht.
Genau, von Renaud, also dem französischen Songwriter eigentlich schlechthin.
Wobei ich glaube, man fairerweise sagen muss, er ist in Deutschland wahrscheinlich weniger bekannt.
Leider. Was wahrscheinlich auch daran liegt, weil die Texte einfach unglaublich wichtig sind. Und wenn man die nicht versteht, dann ist der Witz weg.
Sarah Hakenberg und Frankreich, da kommen wir gleich im dritten Teil nochmal drauf zu reden. Aber jetzt hören wir erst einmal Mon Bistrot Préféré von Renaud.
Maurice René arrive, la mort est quelquefois un art de vivre. Mon Bistrot Préféré. Quelque part dans les cieux, je l'avoue, désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes qui le hantent toujours, savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants. la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.
Sie hörten Mon Bistrot Préféré des französischen Sängers Renaud, ausgewählt vom heutigen Doppelkopf-Gast in HR2 Kultur, Sarah Hagenberg. Mein Name ist Thomas Plaul. Frau Hagenberg, diese Liedüberschrift macht mir den Übergang natürlich leicht, denn jetzt muss ich Sie natürlich fragen, welches Bistrot denn Ihr Bistrot Préféré, Ihr bevorzugtes Bistrot ist? Ich frage das, weil Sie eine Zeit lang in Straßburg gewohnt haben und Anfang 2010 nach München umgezogen sind, neben München als Wohn- oder Aufenthaltsort, aber auch Manosque angeben. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, in der Provence.
Genau, mitten in der Provence.
Wieso Manosque?
Wegen der Liebe. Also mein Freund hat, wir haben tatsächlich in Straßburg gewohnt vorher und dann hat er aber einen Job bekommen als Leiter einer Jugendherberge in Manosque. Und die hat aber zum Glück nicht das ganze Jahr über geöffnet, sondern nur von April bis Oktober. Das heißt, wir können dann also langfristig gesehen immer die Sommer-, Frühling- und Sommermonate gemeinsam in Manosque verbringen und dann die Herbst- und Wintermonate, wenn ich dann viel toure, gemeinsam in München. Das würde aber also ganz klar bedeuten langfristig, dass ich dann irgendwann ab April oder spätestens Mai dann in Zukunft nicht mehr touren werde, weil ich dann einfach in Manosque bin, Ausbaster.
Und dann schreiben Sie.
Da schreibe ich, klar.
Also so ein kreatives Refugium
genau,
auch.
Genau,
ja.
Genau.
Lässt sich das
und
wirklich
muss ja
so,
auch sein.
So herstellen, dass man das, was man aufnimmt sozusagen im Laufe der Zeit, dass man das dann tatsächlich umsetzen kann in so ein paar Monaten?
Ja, durchaus. Also ich merke das, dass ich immer ganz viele Ideen natürlich dann habe, die ich sammeln kann, die ich aber meistens nicht umsetzen kann in fertige Stücke, in fertige Geschichten, weil ich einfach keine Zeit dazu habe, wenn ich toure und ständig Trubel um mich herum habe. Aber wenn ich dann einfach mal so ein bisschen Ruhe und Muße habe und die werde ich in Südfrankreich einfach haben, dann kann ich da ganz gemütlich vor mich hinschreiben. Es funktioniert.
Das ist erstaunlich.
Ja.
Das ist natürlich wunderbar. Es klingt so wie alte Künstlerbiografien,
ja,
die sich zurückziehen für bestimmte Monate in das Leben.
Genau, finde ich auch ganz toll.
Das heißt aber auch, es ist einfacher zu touren, wenn Sie in München sind, in Deutschland sind. Das wäre zu schwierig, zu umständlich, dann immer nach Manosque zurückzureisen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also also alleine nur nach München sind es knapp 1000 Kilometer, 950. Und ich trete aber auch in Hamburg auf und in Berlin und in Lübeck. Und da ist es dann absolut nicht mehr machbar. Also, oder man fliegt dann, aber dann ist es teuer und schlecht für die Umwelt. Deswegen.
Dann fahren Sie mit dem Zug.
Ja, klar. Ja.
Schreiben
ja.
Sie auch im Zug? Können Sie arbeiten im Zug?
Manchmal. Das hängt davon ab, wie viele Handytelefonierer in meinem Abteil sitzen.
Es gibt hier einen Text bzw. ein Lied, das Lied eines Nokia-Handys.
Genau.
Ist Ihnen die Idee tatsächlich im Zug gekommen?
Ja, klar.
Was inspiriert Sie eigentlich? Sind Sie eine gute Beobachterin der Menschen?
Wird mir gesagt, also nach meinem Programm, oh, Sie scheinen ja sehr gut zu beobachten, wenn Sie so schreiben können. Ist schwer zu sagen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so. Ich habe eher den Eindruck, dass meine Nummern alle relativ egozentrisch sind und sich eher mit meinen eigenen Problemen beschäftigen, als mit irgendwelchen Gesellschaftsphänomenen. Aber ich meine, es ist ja schön, wenn andere es anders sehen.
Das muss man natürlich ein wenig petzen. Ich glaube, Ihr nächstes Programm oder das, was Sie mal angedacht haben, da geht es dann um Frauenkomplexe.
Ah, genau, nein.
Ja,
doch, klar, ging es ja in dem Programm im Prinzip auch schon. Aber also es wird ganz klar wieder um meine eigenen Probleme mit dem Alltag und der Gesellschaft gehen, als um irgendeine Außensicht.
Ja. Alltagsprobleme oder Probleme mit dem Alltag. Der Umzug von Straßburg nach München, ja. Das war ja nicht der erste Umzug gewesen im Leben. Wenn man sich Ihre Biografie anschaut, dann liest man da in Köln geboren. Dann, ich zitiere, mit 2 Jahren nach Bayern verschleppt, nach Zorneding bei München. Und weitere Stationen waren dann Dijon, Berlin.
Genau.
zuletzt eben Straßburg. Ja. Und einer ihrer Programmpunkte ist das Lied Die frohe Wandersfrau. Da geht es zwar mehr um das ewige Unterwegssein als Künstlerin von Auftrittsort zu Auftrittsort, aber irgendwie spiegelt sich darin doch auch das Wanderleben in ihrer Biografie.
Ja.
Jetzt sind Sie in München.
Ja.
Zwei Fragen, wieso München? Liegt ja im Süden der Republik, also reisetechnisch wären Sie hier in Frankfurt viel
das
besser
stimmt.
aufgehoben.
Das stimmt.
Wieso München?
Also der große, wichtigste Grund eigentlich ist, weil da meine ganze Familie ist und ich nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe und ich das schön finde, wenn ich die ab und zu noch sehen kann, da ich sie ja sowieso nicht oft sehe, da ich den Sommer in Manosque bin und sowieso und viel unterwegs. Deswegen ist das einfach schön, wenn ich weiß, meine Familie ist nah an mir dran. Dann habe ich natürlich auch sehr lange in München gelebt, das heißt, ich habe da auch viele Freunde, kenne mich da gut aus. Es ist schön, wenn man so viel tourt und so viel unterschiedliche Städte sieht, ständig dann an einen Ort zurückzukommen, den man gut kennt. Das heißt, es gab eigentlich für mich, als ich dann wusste, ich will jetzt da aus Straßburg weg, gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder nach München zurück oder nach Berlin zurück. Es war schwer, weil ich Berlin nach wie vor auch sehr liebe. Aber München war dann, glaube ich, es war wirklich dann die Familie der Ausschlag.
Und aus Straßburg sind Sie weg, weil Ihr Freund eine neue Arbeit gefunden
genau.
hat.
Genau. Und ich bin ja nur wegen ihm überhaupt nach Straßburg gekommen. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn er jetzt da nach Manosque abhaut, dann brauche ich jetzt nicht hier alleine in Straßburg zu bleiben. Denn da habe ich es tatsächlich überhaupt nicht geschafft, mir irgendwelche persönlichen Kontakte aufzubauen. Ja. Glaube ich, ist auch unmöglich in Straßburg.
Ja. Hat Ihr Freund eigentlich nicht Angst, mal als Text 207 aufgenommen
ja,
zu werden.
Ja, das fragen mich natürlich alle. Nein, zum Glück steht er da komplett drüber. Der macht sich da keine Sorgen.
Jetzt haben Sie selbst einmal im Zusammenhang mit Ihren vielen Umzügen von einem Problem der Identifizierung gesprochen.
Ja, das
jetzt
stimmt.
Haben Sie gerade gesagt, München, das ist doch auch Ihre Heimat, also auch die emotionale Heimat.
Ja.
Aber was haben Sie damit eigentlich gemeint?
Ich bin zwar in Köln geboren, aber habe da so kurz nur gelebt, dass ich da auch keinen direkten Draht zu habe. Dann eben München, Nähe von München aufgewachsen, ja, fühlt man sich schon wohl, aber die sind doch irgendwie hier alle ganz anders als ich. Dann kam Berlin, die Großstadt, ja, war auch ganz toll, aber irgendwie sind die auch alle ganz anders als ich. Dann Straßburg, ja, also erst recht nicht so, wie ich bin. Und dann bin ich ganz viel aufgetreten in NRW, weil ich da jetzt in so einer Förderung drin bin. Deswegen habe ich da ganz viele Auftritte gehabt. Und dann habe ich die Westfalen kennengelernt und dann dachte ich, hier ist meine Heimat. Hier habe ich nie in meinem ganzen Leben gewohnt, aber hier fühle ich mich wohl.
Ja, Sarah Hagenberg, da bleibt mir wirklich nur zu sagen, vielen Dank, dass Sie zu uns nach Frankfurt ins Studio
gerne.
Des Hessischen Rundfunks gekommen sind. Und von dort, von Frankfurt aus, nehmen Sie jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit nach Russland, also auf eine weitere Reise, denn Ihr letzter Musikwunsch ist der Russian Dance von Tom Waits. Tom Waits, das ist ein Instrumental, das wir jetzt hören werden, aber man kann hören, es ist ein Musiktitel von Tom Waits, auch wenn man seine Reibeisenstimme nicht hört in diesem Titel, aber es ist unverkennbar, Tom Waits. Fasziniert von diesem Musiker und auch Schauspieler?
Absolut, finde ich ganz toll.
Was gefällt Ihnen da besonders an?
Ich liebe es, also ich finde, er hat manche Musik ist schon ein bisschen anstrengend von ihm, aber er ist einer der wenigen, der das schafft, total kitschige Lieder zu singen und aber mit so einer rauen Stimme und mit so einer tollen Instrumentalisierung, dass sie komischerweise überhaupt nicht kitschig sind, sondern einfach nur schön.
Ja, da hören wir jetzt das Beispiel Tom Waits, Russian Dance. Mit diesem Musikstück verabschieden wir uns. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Heutiger Gast im Studio, die Kabarettistin Sarah Hagenberg. Am Mikrofon war Thomas Plaul.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.